Sehr in eurer Mitte zu sein. Richtig schön, euch zu sehen. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Für alle, die mich noch gar nicht kennen, ein paar bekannte Gesichter habe ich gesehen. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Sorush Goetz. Ich bin 28 Jahre alt und bin der neue Pastor der Fokuskirche in Geislingen, das, was ehemals die Volksmission war. Genau, das heißt, ich bin Pfingstler. Jetzt bist du informiert, noch kannst du aufstehen und gehen, falls du Angst hast vor Pfingstlern. Ich habe dich vorgewarnt, so, es wird spannend und wild. Nein, keine Sorge, wir sind ganz gesittet und ruhig. Ja, ich freue mich mega, in eurer Mitte zu sein, habe ein spannendes Thema vorbereitet. Genau, ihr seht schon, skandalöse Liebe. Aber bevor wir in die Predigt gehen, habe ich noch ein, zwei Sachen vor mit euch. Ich habe mich extra vorher informiert und mir wurde gesagt, ihr seid immer offen und dankbar auch für prophetische Worte und für das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich darf immer wieder in anderen Gemeinden auch unterwegs sein und mir ist immer wichtig, im Vorfeld einfach zu beten und den Herrn zu fragen, Herr, möchtest du den Gemeinden, denen ich diene, was mitgeben? Und ich habe ein, zwei Impulse, die ich meine, die vom Herrn sind, die ich mit euch teilen möchte. So habe ich gesehen, einfach, dass ihr eine Gemeinde seid, die dem Herrn wirklich den roten Teppich ausrollt. Also ihr seid eine Gemeinde, die sich sehnt danach, dass der Herr einzieht bei euch und Raum hat und wirkt. Und ich habe empfunden, wie der Herr sich da einfach euch das zuspricht, dass er sich so sehr darüber freut. Eure Haltung, eure Sehnsucht nach ihm, diese Sehnsucht danach, dass er wirken kann in eurer Mitte und euch begegnet. Und gleichzeitig ist es aber auch mit einer Verantwortung verbunden. Ich wurde erinnert an die Geschichte, wo Jesus einzieht in Jerusalem. Ja, da haben die Leute ihm auch nicht den roten Teppich ausgerollt, aber eben auch ihre Teppiche und Palmzweige zu Füßen gelegt. Und Jesus zog als der rechtmäßige König ein in seiner Stadt, ja, in Jerusalem. Aber da gab es schon eine Regierung, da gab es schon Machthaber in Jerusalem. Immer da, wo Jesus einzieht, konfrontiert er alles andere, was ihm den Thron streitig machen will. Immer da, wo Jesus hineinkommt in unser Leben und in unsere Mitte, da will er radikal aufräumen und das konfrontieren, was ihm seinen ersten Platz in unserem Leben streitig machen möchte. Und ich empfinde, dass der Herr das euch zuspricht. Ja, er sieht, wie sehr ihr euch danach sehnt, dass er einzieht bei euch. Und gleichzeitig ermutigt er euch und sagt, macht mir Platz, räumt auf. Wo sind Dinge da, die mir meinen Platz in eurem Leben streitig machen? Jesus allein verdient es, auf dem Thron unseres Lebens zu sitzen. Glauben wir das? Glauben wir das, dass Jesus die Nummer eins ist? Dass er der einzig wahre Gott ist, der es verdient, angebetet zu werden, der es verdient, unsere oberste Priorität zu sein, dann sind wir herausgefordert, uns immer wieder neu zu prüfen, sowohl für unser eigenes persönliches Leben als auch als Gemeinde zu prüfen, Jesus, was macht dir deinen Platz streitig in unserer Mitte? Ja. Das möchte ich euch einfach mitgeben, das darfst du für dich persönlich einfach bewegen, mit Jesus da ins Gespräch gehen für dein eigenes Leben. Aber die Ermutigung ist ja, er freut sich über diese Sehnsucht in eurem Herzen und in eurer Gemeinde, dass Jesus bei euch wirklich Raum haben soll und der Geist Gottes bei euch wirken soll. Ja, eine zweite Sache, die ich auf dem Herzen hatte, ich bete immer sehr gerne für Kranke, wenn ich unterwegs bin in Gemeinden. Auch bei uns machen wir das. Ich bin so dankbar, wir als Gemeinde durften in diesem Jahr wirklich mehrere Heilungen erleben. Wir merken, dass der Herr da was tut in unserer Mitte. Und ganz oft, nicht immer, aber ganz oft ging dem ein Reden des Herrn voraus, wo er offenbart hat, wo bestimmte einfach Beschwerden und Leiden da sind. Und ich habe einfach heute ein paar Sachen empfunden, wo ich glaube, dass der Herr die ansprechen möchte und wo ich gerne für beten möchte. Wenn du hier bist und du Beschwerden in deinen Knien hast, dann darfst du dich einmal mal kurz melden. Ist jemand da mit Kniebeschwerden? Jawohl, alles klar. Ist noch jemand da mit Beschwerden im Hals, in der Kehle? Hals, Kehle? Ja, auch ein paar. Okay, das sind Sachen, die ich empfunden habe, die der Herr einfach heute adressieren möchte. Und ich würde gerne einfach für euch beten. Vielleicht kannst du noch mal kurz die Hand heben, weil alle anderen, die das nicht betrifft, wenn ihr nah dran seid, dürft ihr die Hände auflegen, falls das für die Leute okay ist. Und wenn ihr nicht nah dran seid, dürft ihr einfach so mitbeten. Das sind eure Brüder und Schwestern im Herrn, ja, die hier leiden, die krank sind, die Beschwerden haben. Und ich will dich ermutigen, dass du für sie betest, als wäre es deine eigenen Beschwerden. Ich will dich ermutigen, dass du für sie betest mit der Ernsthaftigkeit, als wären es deine eigenen Beschwerden, dass der Herr eingreift in ihr Leben und sie heilt und wiederherstellt. Ja, wenn du dich gerade angesprochen fühlst, heb noch mal kurz deine Hand, dass die Leute wissen, um wen es geht. Und die anderen, ihr dürft Hände auflegen oder zumindest Hände ausstrecken und einfach mitbeten. Und ich werde von vorne stellvertretend beten für euch. Jesus, du bist der Arzt, du bist unser Heiler. Dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und wir danken dir dafür, dass dir nichts unmöglich ist. Und so proklamieren wir vollkommene Heilung und Wiederherstellung über jeden Einzelnen, der angeschlagen ist. Über jeden, der Knieschmerzen hat, über jeden, der Beschwerden hat im Hals, in der Kehle, im Rachen, aber auch alle anderen Beschwerden, die ich jetzt nicht explizit genannt habe. Wir beten, dass du da hineinkommst. Ich bete für vollkommene Heilung und Wiederherstellung in Jesu Namen. Ich bete, dass du deine göttliche Salbe aufträgst auf jedem einzelnen Körperteil, das leidet, dass jede Wunde, jeder Schmerz weicht und vollkommene Wiederherstellung und Heilung einzieht in den Körper jedes Einzelnen hier, der Heilung braucht. Danke, dass du unser Arzt bist. Danke, dass dir nichts unmöglich ist, Herr. Und wir ehren dich schon jetzt für das, was du tust in unserer Mitte. Wir danken dir für die Heilung, die du schenkst. Ja, Amen. Amen. Die Einladung ist da, wenn du gerne später auch noch mal persönliches Gebet haben möchtest, kannst du immer gerne auf mich zukommen. Wenn du merkst schon heute oder auch in der kommenden Woche, dass sich was getan hat, dass was sich verbessert hat, dann ermutige ich dich, geh auf deine Gemeindeleitung zu und dass der Raum dafür geschaffen wird, dass es auch bekannt gemacht wird hier in der Gemeinde. Ich finde es ein ganz wichtiger Punkt, dass wir hören, wenn Jesus etwas tut in unserer Mitte. Es ermutigt uns gegenseitig und es gibt ihm die Ehre, die er verdient, ja, für das, was er tut in unserer Mitte. Also sei da mutig und erzähl von dem, was Jesus tut in deinem Leben. Genau, ich habe mir sagen lassen, eine Predigt wollt ihr auch noch hören heute Morgen. Dachte mir, okay, dann bereite ich mich mal vor. Wir haben ja den zweiten Advent, so spannend, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich staune immer wieder darüber, wie schnell so das Jahr vergeht. So schwupp, auf einmal ist wieder Weihnachten und das Jahr ist vorbei. 2024 steht vor der Tür. Zurückzukehren. Er hatte die Menschen geliebt, die zu ihm gehörten und er hörte nicht auf, sie zu lieben. Und an diesem Abend aß Jesus zusammen mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon zum Verrat an Jesus angestiftet. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Es ist die Zeit kurz vor dem Passafest. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen für ein gemeinsames Essen versammelt. Und er wusste, was vor ihm liegt. Er wusste, was kommen wird. Er wusste, nicht mehr lange, dann werde ich leiden und sterben für die gesamte Menschheit. Und ich werde zu meinem Vater im Himmel zurückkehren. Und nicht nur das, er wusste auch, dass auch die Mächte der Finsternis gerade fleißig am Wirken waren. Er wusste, dass der Satan den Judas bereits verführt hatte, Jesus zu verraten und auszuliefern. Heißt es hier, Judas war bereits fest entschlossen, Jesus zu überliefern. Die Mächte der Finsternis, sie holten schon zum Schlag gegen Jesus aus. Und dennoch heißt es hier, dass Jesus alles unter Kontrolle hatte. Jesus wusste, mir ist alles gegeben, alles liegt in meiner Hand. Jesus wusste, ich habe alles unter Kontrolle, alles verläuft nach Plan. Alles verläuft nach Plan und niemand kann meinen Plan aufhalten. Jesus wusste, ich bin der lebendige Gott und ich bin absolut Herr der Lage. Ich bin absolut Herr der Lage, auch in dieser Situation. Auch angesichts dessen, was vor mir liegt. Das heißt aber nicht, dass die Zeit, die vor ihm liegt, nicht absolut herausfordernd für ihn sein würde. Das heißt nicht, dass es nicht absolut schmerzhaft für ihn sein wird, das Leid, das auf Jesus zukommt. Man muss nur mal ein paar Stunden vorausdenken, an die Ereignisse, die schon bald im Garten Gethsemane passieren würden. Jesus, der diesen absolut heftigen Gebetskampf austragen würde, der so heftig ist, dass er schwitzt, als würde Blut an ihm runterlaufen. Man muss nur mal sich hineinversetzen in die Situation. Er ist im Garten Gethsemane und er erlebt, wie er verraten wird. Er erlebt, wie ein paar Stunden später Petrus ihn verleugnen wird. Er erlebt, wie all seine Jünger aus Angst ihn verlassen werden. Davonlaufen werden, ihn alleine lassen werden. Jesus wusste, die Zeit, die vor mir liegt, nicht nur das Kreuz selbst, sondern alles, was jetzt dahin führt zum Kreuz, es wird herausfordernd werden. Der Druck war da. Der Druck war da. Sicher schoss Jesus hier bei dieser letzten Mahlzeit mit seinen Jüngern so einiges durch den Kopf. Er wusste, diese Nacht, sie alle, die mir so lange gefolgt sind, sie werden mich alle verlassen. Sie werden alle versagen. Sie werden mich alle auf die eine oder andere Art und Weise im Stich lassen. Und trotzdem sitzt er hier mit ihnen am Tisch und es heißt in Vers 1, er hatte die Menschen geliebt, die zu ihm gehörten und er hörte nicht auf, sie zu lieben. Er hörte nicht auf, sie zu lieben. Das Versagen der Jünger würde nichts an seiner Liebe zu ihnen ändern. Wohlgemerkt, würde auch nichts an seiner Liebe zu Judas ändern, der ihn verrät und ausliefert. Das Versagen der Jünger würde nichts an seiner Liebe zu ihnen ändern. Er hatte sie geliebt und er hörte nicht auf, sie zu lieben. Die Evangelien, sie halten nicht damit zurück, dass die Jünger, die Jesus nachfolgen, immer wieder versagt haben. Da wird uns nichts beschönigt, es wird uns nichts irgendwie bewusst vorenthalten, sondern immer wieder wird klar von dem Versagen der Jünger gesprochen. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Als die Jünger im Sturm auf hoher See sind und Angst bekommen, schimpft Jesus sie für ihren mangelnden Glauben. Ein anderes Mal streiten sich die Jünger aus lauter Ehrsucht, wer von ihnen der Größte ist, wer von ihnen der Wichtigste ist, wer den Ehrenplatz bekommen sollte. Jesus schimpft in einer anderen Begebenheit Jakobus und Johannes, weil sie in purer Kaltherzigkeit ein ganzes Volk von Samaritern auslöschen wollen, Feuer vom Himmel regnen lassen wollen. Judas, er stiehlt aus der gemeinsamen Kasse. Petrus traut sich nicht, vor einer einfachen Magd zu Jesus zu stehen und verleugnet ihn. Und Judas verrät Jesus mit einem Kuss. Einfach nur ein paar Beispiele, man könnte noch mehr bringen, von den Momenten, wo die Jünger nicht unbedingt ihre Sternstunde hatten, nicht unbedingt ihren Glanzmoment hatten. Die Bibel, sie verheimlicht uns da nichts, sie beschönigt uns nichts. Und wenn ich mir das Versagen der Jünger so anschaue, dann merke ich, ich bin in ganz schön guter Gesellschaft. Dann merke ich, ja, ich bin da ehrlicherweise auch nicht anders. Und vielleicht, wenn du in dein eigenes Leben schaust, merkst du auch, ups, ja, auch ich habe schon den einen oder anderen Moment gehabt, wo ich nicht unbedingt das getan habe, worüber der Herr sich gefreut hätte. Ich glaube, du und ich, wir reihen uns ein in eine lange Liste von Menschen, die Jesus lieben und die ihm nachfolgen wollen, aber die doch immer wieder versagen. Ich versage immer wieder. Und trotzdem steht diese kraftvolle Wahrheit über deinem und meinem Leben, so wie es auch schon für die ersten 12 Jünger galt. Jesus liebt uns und er hört nicht auf, uns zu lieben. Seine Liebe für dich und mich, sie ist bedingungslos. Sie ist bedingungslos. Sie ist bedingungslos. Und ich glaube, wir dürfen da immer wieder einfach mal kurz innehalten und uns verdeutlichen, was das bedeutet. Weil ich glaube, dass wir ganz oft ein Problem damit haben, bedingungslos Liebe anzunehmen. Weil wir in so einer Leistungsgesellschaft leben. Weil wir es gewohnt sind, uns etwas erarbeiten zu müssen, uns etwas verdienen zu dürfen. Und doch ist hier ein Gott, der sagt, ich weiß, du kannst dir meine Liebe nicht verdienen und du wirst sie dir nie verdienen können. Und dennoch liebe ich dich bedingungslos. Dennoch liebe ich dich bedingungslos, ganz egal, wie oft du mich enttäuschst. Ganz egal, wie oft du schon versagt hast, ganz egal, wie oft ich noch versagen werde, unser Gott, er liebt uns bedingungslos. Und vielleicht bist du hier und dir sind deine Fehler ganz deutlich bewusst und stehen dir förmlich vor Augen. Diese eine Sünde, mit der du immer wieder kämpfst und immer wieder neu fällst. Oder einfach dieser eine dumm gelaufene Moment in der vergangenen Woche, wo du versagt hast und du merkst, ups, das war nicht im Sinne Jesu. Und du bist beladen mit Scham oder mit Schuldgefühlen und all diesen Dingen. Und der Herr ist heute Morgen hier und er sagt dir, ich liebe dich bedingungslos, mein Kind. Ja, und Jesus konfrontiert Sünde und er weist uns auf unser Fehlverhalten hin und er fordert uns heraus, dieses Fehlverhalten abzulegen, auf jeden Fall. Aber egal wie oft du fällst, egal wie sehr du versagst, die Liebe deines Vaters im Himmel, sie bleibt. Ganz egal wie oft du untreu wirst, dein Gott wird immer treu bleiben dir gegenüber. Du bist bedingungslos geliebt. Und ich glaube, wir haben ganz oft so diesen Fluchtreflex. Wenn wir sowas verbockt haben mal wieder, so dann tun wir uns manchmal so ein bisschen schwer, so zu Jesus zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst von deinen Kindern oder aus deiner eigenen Kindheit. Du hast irgendwie mit dem Ball gespielt und die Vase ist kaputt gegangen. So, welches Kind rennt sofort zu seinen Eltern und sagt, übrigens Mama, Papa, ich habe die Vase kaputt gemacht. So, in den meisten Fällen ist doch eher so, ups, weiß ich jetzt nicht, ob ich das gestehen möchte. Weiß ich jetzt nicht, ob ich damit zu meinen Eltern gehen möchte. Ganz oft ist so dieser Fluchtreflex in uns. Und ich kenne es aus meinem Leben. Und ich glaube, wir dürfen lernen, zu sagen, nein, gerade jetzt gehe ich zu meinem Vater im Himmel. Und ich komme zu ihm. Und ich empfange neu seine Vergebung und seine Liebe und die Gewissheit, dass mein Vater im Himmel mich liebt, so wie ich bin, trotz meiner Fehler und meines Versagens. Wir dürfen es lernen und ich durfte das lernen und bin wahrscheinlich immer noch in dem Prozess, das zu lernen. Wenn ich versagt habe, umso schneller direkt wieder zu Jesus zu gehen, ihm mein Herz zu bringen, mein Leben zu bringen und von ihm neu zu empfangen, seine Vergebung und Liebe. Er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren und liebt uns auch jetzt inmitten unseres Versagens. Und dann kommt die eigentliche Erzählung der Fußwaschung. Da heißt es, da stand Jesus vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab. Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? In den ersten paar Versen hat Johannes die Szene eingeleitet. Jetzt erzählt er vom eigentlichen Geschehen. Jesus liegt mit seinen Jüngern zu Tisch. Damals saßen sie ja noch nicht wirklich an Stühlen, sondern sie lagen zu Tisch. Wahrscheinlich sind sie mitten im Gespräch und auf einmal steht Jesus auf. Wahrscheinlich beobachten die Jünger ihn, denken, was macht er da? Steht er mitten im Gespräch auf? Sie wissen noch nicht, was er vorhat. Aber als er sein Obergewand ablegt und sich das Leinentuch umgürtet und anfängt, Wasser in eine Schüssel zu gießen, da denke ich, dämmert es ihnen so langsam, was da passiert. Vielleicht ist es so ein Johannes, der Petrus anstupst und sagt, Petrus, siehst du, was unser Herr da tut? Jesus kommt mit Handtuch und Wasserschüssel auf die Jünger zu. Er geht auf seine Knie, der Meister geht auf seine Knie und er fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Einem nach dem anderen wäscht er ihnen die Füße. Wäscht ihnen die Füße, der Meister, der seinen Schülern, seinen Nachfolgern dient. Der Schock und die Beschämung müssen tief gesessen haben bei den Jüngern. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Fußwaschung erlebt hast oder sogar selber durchgeführt hast. Ich war mal bei einer dabei, wir haben vor ein paar Jahren bei uns in der Jugend eine Fußwaschung gemacht. Unser damaliger Pastor hat es gemacht und ich durfte ihn einfach ein bisschen unterstützen. Es ist nicht unbedingt immer so der schönste Moment. Ja, dann wird so die Socke so vom Schuh gepult und gepfriemelt und dann ist es verschwitzt und vielleicht die Fussel von den Socken kleben da noch dran oder irgendwie. So, also es gibt Schlimmeres, aber es gibt auch angenehmere Momente. Es gibt angenehmere Momente im Leben. Und wenn du so zurückdenkst an die damalige Zeit, ja, da trugen die alle meistens Sandalen, du hattest noch keine geteerten Straßen, du liefst so auf der Erde im Staub rum, im Dreck rum. Ja, vereinzelt gab es schon gepflasterte Straßen, aber die waren jetzt trotzdem nicht so die saubersten. Und dann warst du da den ganzen Tag drauf unterwegs und ich stelle mir die Füße dann hinterher nicht so angenehm vor. Verschwitzt, in einem heißen Klima, verstaubt und Jesus kommt und er wäscht seinen Jüngern die Füße. Und weil das so eine unangenehme Aufgabe war, die Füße zu waschen, war das eigentlich Sklavenarbeit. Es war der Job des Sklaven, seinem Herrn und dessen Gästen die Füße zu waschen. Der Rangniedrigste in der sozialen Ordnung, er wäscht den Höhergestellten die Füße, weil es so eine niedere Aufgabe war. Und wir wissen nicht, warum das noch nicht passiert war da bei den Jüngern. Vielleicht ist es auch passiert und Jesus hat es nochmal gemacht, zweites Mal die Füße gewaschen. Oder es ist nicht passiert, weil es keinen Sklaven gab. Wir wissen es nicht. Falls es keinen Sklaven gab, falls es keinen gab, der die Füße hätte waschen können, wäre es eigentlich streng genommen an den Jüngern gewesen, unter sich auszumachen, wer den anderen die Füße wäscht. Es wäre an den Jüngern gewesen zu sagen, ja, ich demütige mich und wasche meinen Mitjüngern und vor allem meinem Meister, meinem Jesus, die Füße. Und vielleicht haben sie alle das wahrgenommen, als sie in den Saal kamen, oh, keiner hat uns die Füße gewaschen, was machen wir jetzt? Wir wissen es nicht, Johannes spricht da nicht drüber, wir können nur spekulieren. Aber auf jeden Fall, entgegen aller kulturellen Normen, ist es der Meister, der mit dem höchsten Rang, Jesus selbst, der sich erniedrigt und seinen Jüngern dient und die Füße wäscht. Etwas, was zur damaligen Zeit absolut skandalös war. Skandalös. Kein Herr, kein Meister, kein Mann mit Rang und Würde hätte sich jemals auf die Knie begeben, um seinen Bediensteten, seinen Untergebenen, seinen Schülern die Füße zu waschen. War unter ihrer Würde, Und doch kommt der Meister aller Meister, der Höchste, der über allen steht, der lebendige Gott, Jesus selbst, er demütigt sich und geht auf seine Knie und wäscht seinen Jüngern die Füße. Er dient seinen Jüngern. Es ist skandalös, was sich da abspielt für die damalige Zeit. Und deswegen sind die Jünger entsetzt und allen voran hier Petrus, der spricht: Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht. Vielleicht bist du mit deiner eigenen Unzulänglichkeit konfrontiert. Du weißt, du bist einfach ein Mensch, du machst Fehler und du merkst, oh, eigentlich habe ich die ganzen Segnungen Gottes gar nicht verdient. Eigentlich habe ich es gar nicht verdient, dass Gott mir was Gutes tut. Ich kenne solche Momente in meinem Leben, wo ich wieder merke, oh, wo ich mir meinem Menschsein und meiner Fehlerhaftigkeit sehr deutlich bewusst werde und der Größe Gottes sehr deutlich bewusst werde und merke, oh, Herr, wie kommst du eigentlich dazu, mir etwas Gutes zu tun? Wie kann es sein, dass du immer noch zu mir stehst, dass du immer noch gut zu mir bist, dass du mir immer noch dienst in Anführungsstrichen und mir immer wieder hilfst in meinen Herausforderungen und Umständen? Wie kann es sein, du, der Herr aller Herren? Aber Jesus ist so ganz anders als viele andere Machthaber, als viele andere Menschen mit Rang und Würde. Er ist sich nicht zu schade, uns zu dienen. Er ist sich nicht zu schade, uns zu lieben. Seine Liebe zeigt sich immer wieder auch an seinem Dienst an uns. Er zeigt uns immer wieder neu, wie sehr er uns liebt, indem er in unsere Situation hineinkommt und uns dient, auf unterschiedliche Art und Weise. Jesus ist sich nicht zu schade, dir zu dienen, dir zu helfen, dir beizustehen, in was auch immer dich gerade bewegt. Er liebt dich so sehr und seine Liebe zeigt sich in seinem Dienst an uns. Er ist aus purer Liebe bereit, in die unangenehmsten, schambehaftetsten Situationen unseres Lebens hineinzukommen. Diese Momente, wo uns unser ganzer Dreck unserer Füße, bildlich gesprochen, bewusst wird. Jesus kommt hinein in diese Situation. Er ist sich nicht zu schade dafür. Er ist immer wieder neu bereit, uns zu dienen. Dir zu dienen und dir beizustehen. Später in Vers 12 bis 17 weist Jesus seine Jünger darauf hin, dass er ihnen damit ein Beispiel gegeben hat, ihnen ein Vorbild gegeben hat. Und er sagt ihnen: So wie ich es bei euch gemacht habe, so macht ihr es beieinander. So wie ich euch gedient habe, so nehmt euch ein Beispiel an mir und dient einander. Ich glaube, nur wenn ich die Liebe Jesu erfahren habe, auch durch seinen Dienst an mir, dann bin ich freigesetzt und befähigt und hoffentlich auch bereit, auch meinen Mitmenschen so zu dienen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und nur wenn ich voll bin mit seiner Liebe und weiß, wie sehr ich geliebt bin, dann bin ich mir auch nicht zu schade, ja, metaphorisch gesprochen, auf meine Knie zu gehen und meinen Mitmenschen die Füße zu waschen, ihnen zu dienen, für sie da zu sein, ihnen beizustehen. Jesus gibt uns ein Beispiel, dem wir nachfolgen sollen. Und er reagiert auf den Protest von Petrus, aber er bringt das Gespräch von einer, ja, sachlichen Ebene, könnte man sagen, auf eine Symbolebene oder auf eine, man könnte vielleicht auch sagen, auf eine prophetische Ebene. Für ihn ist die Fußwaschung nämlich über diesen Akt der dienenden Liebe hinaus ein symbolischer Akt, der eine geistliche Wahrheit verdeutlichen soll. Deswegen sagt er in den nächsten Versen: Was ich hier tue, verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es begreifen. Doch Petrus blieb dabei: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Worauf Jesus erwiderte: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Da sagte Simon Petrus: Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Gesicht. Jesus sagt seinem Jünger hier: Hey, was ich jetzt gerade tue, noch magst du es nicht verstehen, aber es wird der Moment kommen, da wirst du begreifen, was ich hier gerade tue. Und das ist ein subtiler Hinweis auf das Kreuz. Ein subtiler Hinweis auf das, was Jesus tun wird. Er wird sterben und wieder auferstehen. Für Petrus und die anderen Jünger und genauso für dich und mich und für den Rest der Welt. Erst wenn Petrus verstanden hat, wozu Jesus auf diese Erde kam, wird er verstehen, diese geistliche Wahrheit verstehen, die hinter der Fußwaschung steht. Und Petrus, er protestiert weiter und macht Jesus klar. Und Jesus macht ihm klar, dass man nur sein Jünger sein kann, wenn man sich von ihm die Füße waschen lässt. Und er verweist damit auf eine Tatsache, die wir schon besprochen haben, dass wir immer wieder Fehler machen. Dass du deine Füße immer wieder beschmutzt mit dem Staub, mit dem Dreck dieser Welt. Du und ich, wir machen uns immer wieder die Füße schmutzig. Wir sind in dieser Welt unterwegs und immer wieder machen wir Fehler. Und immer wieder neu dürfen wir uns von Jesus die Füße waschen lassen. Immer wieder will Jesus uns den Dreck abwaschen, der an uns haften geblieben ist. Immer wieder neu dürfen wir zu ihm kommen und Vergebung von ihm empfangen und uns von ihm die Füße waschen lassen. Und Petrus versteht es immer noch nicht und sagt, naja, wenn ich mir von dir die Füße waschen muss, um zu dir zu gehören, dann machen wir gleich ganze Sache, oder? Dann bitte auch die Hände und das Gesicht, dann wasch mich bitte einmal komplett in die Autowaschanlage und die Vollbehandlung. Bitte alles waschen, was geht. Und Jesus antwortet ihm wieder auf symbolischer Ebene in den nächsten Versen und sagt, wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen. Ihr seid rein, aber nicht alle. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er, ihr seid nicht alle rein. Jesus antwortet, Petrus, ich muss deine Hände und dein Gesicht nicht waschen. Du hast doch gebadet, du bist schon rein. Du bist schon rein. Und das Bad, es steht für den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der starb und wieder auferstanden ist, zu unserer Rettung. Wer das glaubt, der ist gebadet und rein. Und Petrus und die Jünger, sie verstanden zwar zu diesem Moment noch nicht die Notwendigkeit des Kreuzes. Sie wussten noch nicht, sie verstanden noch nicht, warum Jesus sterben muss und dass er überhaupt sterben muss und warum das wichtig ist. Aber ihr Glaube an Jesus war echt. Ihr Glaube daran, dass Jesus der Sohn Gottes und der Retter ist, war echt. Und deswegen sagt Jesus, ich sehe euren Glauben, deswegen seid ihr. Ihr seid gebadet, ihr seid rein. Was es für euch nur noch braucht, ist die kontinuierliche Fußwaschung. Das heißt, für Jesus hat die Fußwaschung nicht nur eine ganz praktische Komponente, sondern sie ist über diesen Akt der dienenden Liebe hinaus ein Symbol oder ein prophetisches Bild, das auf sein Werk am Kreuz verweist. Ich werde sterben und mich hingeben und euch damit reinwaschen. Euch von eurer Schuld befreien wie in einem Bad. Ich wasche euch rein. Jesu Liebe, sie zeigt sich dir in Vollkommenheit in dem, was er am Kreuz für dich getan hat. Er hat dir das Kostbarste gegeben, was er hat, sein eigenes Leben. Er hat sein Leben für dich hingegeben. Wie könnte er dir nicht auch alles andere geben, was du brauchst, was du gerade nötig hast in deiner Situation? Jesus liebt sich so sehr, dass er sich selbst für dich hingegeben hat am Kreuz. Er hat die Verachtung ertragen, das Bespucken, das Geschlagenwerden, das Ausgepeitschtwerden, die Dornenkrone, seine Haut, sie war zerfetzt von der Peitsche, sein Körper war durchbohrt, er hängt am Kreuz, er leidet für dich und für mich. Er hat Qualen gelitten am Kreuz, um dich zu retten, weil er dich so sehr liebt, weil er dich so sehr liebt. Bis jetzt, als ich 7 Jahre alt war, hat man bei mir Krebs festgestellt. Ich saß eines Tages bei mir im Wohnzimmer und auf einmal guckt mich mein Vater an und sagt, Zorisch, was hast du da am Hals? Und wir guckten uns so meinen Hals an im Spiegel und es war eine Beule sichtbar an meinem Hals. Wir sind zum Arzt gegangen. Der Arzt hat Krebs festgestellt, Tumor. Und was folgte, waren viele Monate der Behandlung. Chemotherapie, Strahlentherapie, das volle Programm, viele Dinge, viele Krankenhausaufenthalte. Und ich erinnere mich an einen Moment, wo ich wieder im Krankenhaus war. Ich war da lag in meinem Krankenbett und meine Eltern saßen beide auf Stühlen, so vor meinem Bett. Und auf einmal aus dem Nichts fängt mein Vater an zu weinen. Und er guckt mich an und er sagt nur diese eine Sache. Er sagt, warum mein Sohn, warum nicht ich? Warum mein Sohn, warum nicht ich? Da war ein Vater, der seinen 7-jährigen Jungen leiden sieht unter dieser widerlichen Krankheit Krebs und er sagt, wenn ich könnte, ich würde sofort deinen Platz einnehmen. Warum mein Sohn, warum nicht ich? Und wisst ihr, in dem Moment habe ich das so wahrgenommen und ich habe diese Situation nie vergessen, aber erst Jahre später spürte ich, wie der Herr mich darauf anspricht, mich an diese Situation zurückerinnert und sagt, Zosch, das ist genau das, was ich für die Welt getan habe. Das ist das Herz eines Vaters. Da war ein Vater, der, wenn er gekonnt hätte, den Platz seines leidenden Sohnes eingenommen hätte. Aber anders als mein Vater war Gott wirklich in der Lage, es zu tun. Gott sieht seine Schöpfung, er sieht die Welt, er sieht die Menschen, wie sie an der widerlichsten Krankheit überhaupt leiden, nämlich Sünde. Wie sie zugrunde geht an Sünde und er sieht seine Schöpfung und er sagt, warum sie, warum nicht ich? Warum sie, warum nicht ich? Und Gott wird Mensch in Jesus Christus. Er kommt auf diese Welt und er nimmt unseren Platz ein. Er stirbt unseren Tod, den wir verdient hätten für unsere Schuld. Die Krankheit, an der wir litten, er nimmt sie auf sich. Er nimmt die Schuld der Welt auf sich am Kreuz und er stirbt den Tod, den du und ich verdient hätten für unsere Schuld, weil er uns so sehr liebt, weil er ein liebender Gott ist, weil er nicht will, dass seine Schöpfung unter dieser Macht der Sünde, unter dieser Krankheit leidet. Er nimmt unseren Platz ein, er nimmt deinen Platz ein, weil er dich so sehr liebt. Und alles, was wir tun müssen, ist Ja zu sagen zu diesem Geschenk, diesen Tausch anzunehmen. Und das ist die Botschaft, die wir in die Welt hinaustragen. Ja, wir laden die Menschen ein, diesen Tausch anzunehmen, den Jesus am Kreuz vollzogen hat. Wir weisen die Menschen auf den ultimativen Liebesbeweis hin. Ein Gott, der sich hingibt für seine Schöpfung. Der Sohn Gottes, Jesus, der Mensch wird und stirbt für deine und meine Schuld. Weil er dich so sehr liebt. Weil er dich liebt, bedingungslos. Und so, glaube ich, sehen wir in dieser Geschichte der Fußwaschung mehrere Facetten von Gottes Liebe für uns. Wir sehen seine bedingungslose Liebe, wie sehr er uns liebt, trotz unserer Schuld, trotz unseres Versagens, trotz unserer Fehler. Wir sehen, wie seine Liebe deutlich wird, immer wieder auch in seinem Dienst an uns. Immer wieder kommt er hinein in unser Leben. Dient uns, er ist sich nicht zu schade, uns zu dienen, obwohl er der lebendige Gott ist, weil er uns so sehr liebt. Und er ist sich nicht zu schade, sein Leben hinzugeben für uns und uns damit den ultimativen Liebesbeweis zu geben. Du bist so sehr geliebt, mehr als du dir jemals vorstellen könntest. Und du darfst ankommen in seiner Liebe und dir das jeden Tag neu bewusst machen. Und ich wünsche mir für uns, gerade jetzt, wo wir durch die Adventszeit gehen, aber natürlich auch darüber hinaus, dass wir uns neu darauf besinnen, was wir für einen Gott haben. Was dieser Gott bereit war für dich zu tun und immer wieder neu bereit ist für dich zu tun. Wie sehr er dich liebt. Weil ich glaube, dass das ein Fundament ist, das dein und mein Leben radikal verändern kann. Wenn wir wirklich als bedingungslos geliebte Kinder leben, das lernen, so zu leben, als ein bedingungslos geliebtes Kind. Jesus, und dafür bete ich heute Morgen, dass wir immer tiefer ankommen dürfen, eintauchen dürfen in deine Liebe. Danke, dass du uns deine Liebe gezeigt hast. Auf so unterschiedliche Art und Weise und ganz ultimativ in deinem Werk am Kreuz. Hilf uns, das immer wieder neu vor Augen zu haben, was du für uns getan hast. Und uns bewusst zu sein, dass du noch immer, trotz all unserer Fehler und unseres Versagens, uns so sehr liebst, bereit warst, dein Leben für uns zu geben. Ich bete, dass diese Wahrheit, Herr, tief in unser Herz fällt. Ich bete, dass wir als geliebte Kinder leben dürfen. Herr, und da, wo unsere eigenen Eltern vielleicht hier und da versagt haben und das Narben in unserem Herzen Spuren in unserer Seele hinterlassen hat, da bete ich, dass du mit deiner Heilung da hineinkommst, so Enttäuschungen wegnimmst, auch falsche Gottesbilder, die daraus oft resultieren, dass du das wegnimmst, Jesus. Und dass du uns hilfst, uns dich wirklich als den vollkommenen und liebevollen Vater zu sehen, der du bist. Danke für deine bedingungslose Liebe, Herr. Amen.